Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute mit einem ganz speziellen Thema. Ich weiß auch gar nicht, wohin die Reise geht, aber mein Gast hat diesen Titel vorgeschlagen, nämlich das metabolische Syndrom, das tödliche Quartett. Ich vermute, wir reden heute über Ernährung, weil sie eine Ernährungsexpertin ist. Und ganz herzlich willkommen, liebe Laura Koch. Schön, dass du da bist.
Ja, merci.
Also, metabolisches Syndrom kann ich nicht zuordnen und das tödliche Quartett auch nicht.
Ja.
Wohin geht die Reise in dem Gespräch?
Also, Metabolismus heißt ja auch Stoffwechsel. Also, es heißt, es ist eine Stoffwechselgeschichte, eine Stoffwechselentgleisung. Es ist ein Syndrom, also verschiedene Krankheiten, die da zusammentreffen oder verschiedene Stoffwechselentgleisungen parallel laufen. Ausgehend ist das eigentlich, man sieht das den Leuten mal an mit dem Übergewicht. Also, das ist ja eine Volkskrankheit, sagt man heute. Im Stillen passiert aber viel mehr. Und zwar geht dem Ganzen eine Zuckerstoffwechselentgleisung voran. Das heißt eben, dass wir die Zuckerregulation nicht mehr gut steuern können. Man spricht da dann von Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes und das Quartett deshalb, weil es eben vier dieser Entgleisungen anspricht. Das ist das Übergewicht, die Adipositas, und zwar nicht so ein bisschen zu viel, sondern wirklich das sogenannte krankhafte Übergewicht. Die WHO definiert das mit BMI über 30. Mhm. Man spricht dann von eben diesem Adipositas. Und diese Adipositas bringt, die kommt nie allein, sage ich, weil da kommt häufig der Blutdruck dazu. Das ist der zweite im Bunde. Erhöhter Blutdruck, dann der Fettstoffwechsel, der gestört ist, also die sogenannte Dyslipidämie, also eine Verschiebung der Fette im Blut zu einer proentzündlichen Richtung auch und einer Erhöhung in der Regel. Und dann eben auch der Diabetes schlussendlich, also Diabetes Typ 2, was mit dieser Zuckerstoffwechselstörung einhergeht. Also die Zellen, die den Zucker nicht mehr reinlassen, die Insulinsensitivität, die nachlässt. Mhm. Und wir sehen draußen viele Leute, die so in einem Prädiabetes laufen und eigentlich dieses sogenannte Syndrom mit sich tragen.
Jetzt wird spannend. Ich meine, dir werden ja Patienten zugewiesen von Ärzten. Mhm. Die Frage ist, wie gehst du jetzt da an diese Sache ran? Wie hilfst du diesen Menschen, aus diesem Quartett rauszukommen?
Also ich spreche nie über Kalorien.
Mhm. Kalorien sind eigentlich egal. Hä?
So ja, Kalorien sind wirklich relativ. Also es gibt da so einen interessanten Selbstversuch von einem Australier, der hat das voll verzuckert genannt, findet man auch auf YouTube. Und er hat sich wirklich von Fruchtzucker Zucker ernährt und hat in kürzester Zeit, er war ein gesunder Mensch, hat, glaube ich, nach 2 Monaten oder 3 nicht mal, musste er, glaube ich, sogar abbrechen, weil seine Werte so dramatisch sich verschlechtert haben. Das heißt, er hat eine Leberverfettung gemacht, eine Fettleber, und das ist im Zentrum dieses metabolischen Syndroms. Darüber sprechen die wenigsten.
Die Leber ist eh kein Thema, groß und ganzen,
oder? Ja, wenn die Leberwerte erhöht sind, aber das passiert eben auch schon davor, oder? Die Leberwerte werden in der Schulmedizin schon auch geprüft, aber eine Verfettung oder eine latente Verfettung kann schon vorher stattfinden. Dann haben wir auch die stillen Entzündungen, die da laufen. Mhm. Und da hast du wieder die Darmverbindung, also Darm-Leber. Die erste Anlaufstelle nach dem Darm ist die Leber. Mhm. Und deshalb, wenn wir über Leberverfettung sprechen, über die sogenannte nicht-alkoholische Fettleber, dann müssen wir eigentlich über den Darm sprechen. Und da gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, dass je nachdem, welche Darmflora oder wenn die Darmflora verschoben ist, auf Zucker eingestellt ist auch häufig, dann produziert sie Metabolite, die die Leber in entzündliche Lage bringen. Und eben auch, wir haben vorhin über Fruchtzucker gesprochen, der Fruchtzucker, der direkt in der Leber eigentlich sich in Fett umwandelt, in Speicherfett. Und wenn die Leber in so einem Zustand ist, ist das eigentlich die Vorstufe von Typ-2-Diabetes.
Darf ich kurz einhaken? Ja. Die Leute, die heute so 2-3 Liter Süßgetränke trinken, die führen in den meisten Fällen zu einer Leberverfettung.
Ja.
Also ist dann eigentlich der Diabetes schon fast vorprogrammiert.
Ja, kann man sagen, ja.
Schon traurig. Und ich sehe es in der Gesellschaft, wie sich diese Süßgetränke etabliert haben. Ja.
Also das Erste, das ist wirklich auch die erste Intervention. Also Süßgetränke erhält auch diese Zuckersucht aufrecht. Wir haben vorher über dieses Thema gesprochen, Übergewichtige brauchen mehr Zucker, weil sie es nicht gleich wahrnehmen.
Wegen dem Dopamin.
Und dann kommt noch dazu das Bauchfett. Also das viszerale Fett, das Bauchfett ist nicht passiv, das hängt nicht einfach nur unschön da, sondern es wirkt auf den Stoffwechsel, auf den Metabolismus, deshalb metabolisches Syndrom. Also dieses Fett ist aktiv, es macht Hormone, es macht einerseits weibliche Geschlechtshormone, also das heißt auch, diese Krebsarten kommen häufiger vor bei diesen Leuten, aber eben auch entzündliche Stoffwechselmetabolite, auch Cortisol als Stresshormon geht hoch. Fett macht eigentlich dann auch das sogenannte Leptin, das ist auch ein Hormon, was eigentlich ganz nett ist, weil dieses Leptin unserem Hirn sagt, hey, deine Fettspeicher sind voll, du kannst aufhören mit Essen. Mhm. Und das Gemeine ist bei diesem Adipositas, also bei wirklich krankhaftem Übergewicht, reagiert das Hirn nicht mehr auf Leptin. Das heißt, es hört nicht, wie satt eigentlich der Körper schon ist. Und somit haben diese Leute immer das Gefühl, die Reserven sind leer, ich muss noch mehr essen.
Und warum geht denn dieser Rezeptor da nicht Alarm?
Es ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Dopamin oder beim Insulin. Wenn das immer wieder da ist, in einer höheren Menge, dann verstumpft das System ab und hört nicht mehr hin. Und deshalb ist Teilfasten, also zum Beispiel eben das 16-8 intermittierende Fasten, ist eigentlich fast schon eine Therapie für solche Leute, weil dadurch der Körper mal eine Pause erfährt, auch für den Darm ganz wichtig. Aber diese Pause lässt zu, dass wir eigentlich wieder unsere Sinne schärfen, eigentlich auch die Rezeptoren im Hirn wieder geschärft werden, dass wir Leptin wieder hören, dass wir Insulin wieder hören. Und wir sehen das in Tier- und auch Humanstudien, dass die Insulinsensitivität, wie man das dann nennt, Insulinsensitivität sich verbessert mit Teilfasten.
Ich habe mal gelernt, dass wir eigentlich den Fettverbrennungsmodus haben im Körper und der Zuckerstoffwechsel. Ja. Und wenn wir im Zuckerstoffwechsel sind, ist das der Stressmodus. Ja. Da wird Adrenalin ausgeschossen, die Selbstheilungskräfte des Körpers wird runtergefahren, sondern es ist einfach Notbetrieb, oder? Ja. Aber wenn wir ja ständig diesen Zucker ja essen, dann sind wir eigentlich nie in der Regeneration oder Reparaturprozessen drin, sondern eigentlich nur im Stressmodus.
Ja, und Stress macht auch, dass du den Zucker wieder brauchst. Also dieses Notstromsystem braucht den Zucker.
Ständig leer.
Ja, genau, weil man auf zellulärer Ebene spricht man da von vom sogenannten anaeroben Energiegewinnung, also ohne Sauerstoff, das heißt schlussendlich Vergärung. Mhm. Und Vergärung ist etwas, was zwar schnell Energie produziert, im Stress brauchen wir schnell Energie, wie beim Sprint oder wenn du vom Löwen davon rennen musst. Aber du produzierst halt parallel sehr viele Säuren, Laktat. Und wenn das über lange Zeit läuft, dann muss das Laktat irgendwo hin, wenn das nicht fortlaufend abgebaut wird, wird das mal verstaut im Gewebe. Und das ist auch der Grund, warum viele mit diesem metabolischen Syndrom also eigentlich jeder mit metabolischem Syndrom, kann man fast sagen, hat eine sogenannte Gewebsazidose, also ein übersäuertes Gewebe. In der Medizin ist eine Azidose lebensgefährlich, wenn sie im Blut ist. Wir sprechen aber nicht von dem im Blut. Das ist wirklich das Bindegewebe, was sich dann auch verändert strukturell und was einen Nährboden bietet, der für Entzündungen ein entzündungsfreundlicher Nährboden sozusagen. Also wir haben dann häufiger eben auch andere parallel laufende Krankheiten, Arthritis zum Beispiel, Gelenke, die dann Probleme machen und. Also dieses ganze, dieses Quartett, dieses Tödliche, es ist wirklich so ein langsamer Prozess und es gibt wirklich Kinder, die sind schon in diesem metabolischen Syndrom drin. Und man spricht heute davon, wenn ein Kind einen Typ-2-Diabetes hat, was ja früher der Altersdiabetes war, dass eine 20 Jahre kürzere Lebenserwartung hat, 20 Jahre. Und wenn das schon so früh beginnt, dann, es ist heilbar, Diabetes Typ 2 ist ja zum Glück heilbar, aber es braucht auch das Umfeld dazu, es braucht den Lifestyle und ein Bewusstsein für die Ernährung und halt, ja, dass man vermittelt, dass halt diese Ernährung, die dann antientzündlich wirkt, auch lecker ist. Aber es braucht eine Umstellungszeit.
Ja. Kriegst du viele Kinder oder junge Menschen
zugewiesen? Ich habe häufiger Erwachsene. Ich sehe das aber, ich habe in der Gesundheitsförderung gearbeitet, bei der Stifti Foundation mit dem Gesundheitsförderungsprojekt Gorilla. Mhm. Super interessant mit Freestyle-Sportarten und Ernährung. Ich war da die Ernährungstante. Und da haben wir die Kids aufgeklärt und ihnen gezeigt, wie lecker eigentlich ein Müsli gemacht werden kann, sehr hochwertig mit Nüssen und anstatt Zucker reinmachen, einfach Früchte zum Süßen, Beeren und so weiter. Und dieses Bewusstsein zu fördern, das war mir da ein großes Anliegen. Und Ich denke, da gibt es auch vieles, was Eltern vorleben müssten oder was wir in den Schulen vielleicht noch mehr thematisieren sollten.
Ich habe zwar immer wieder das Gefühl, wenn ich jetzt also so im, bei mir schaue, dass die Großeltern noch vieles wussten. Mhm. Die älteren Generationen, also meine Eltern, jetzt nicht mehr viel wussten und ich demzufolge eigentlich gar nichts gelernt habe über eine gute, gesunde Ernährung. Wie siehst du das?
Ja, das ist so eine interessante Entwicklung. In den 60er, 70er Jahren war das, glaube ich, dass halt die Hausfrau vom Herd befreit wurde. Mhm. Also es gab, dann gab es plötzlich Convenience Foods, Lebensmittel aus der Dose, oder das kam ja auch eigentlich aus der Kriegsindustrie raus. Und das hat die Frau so ein bisschen vom Herd befreit, war eine Art Revolution, gehört ein bisschen auch zur Emanzipation der Frau in dieser Zeit, historisch gesehen. Und deshalb ging da vielleicht ein gewisser Teil vom Wissen, was ihre Mütter noch in der Küche und vom Garten in die Küche gearbeitet haben, verloren. Weil es modern war, oder? Es war hip modern, und die moderne Hausfrau muss nicht mehr Stunden in der Küche verbringen. Sie kann sich jetzt anderen Aufgaben widmen. Mhm. Und heute, ich habe eben kürzlich über Grossis Superfoods gesprochen, weil ich da eine Anfrage hatte. Was sind eigentlich Grossis? Was waren noch die Grossis Superfoods?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, Knochen auskochen oder so, ja. Eine Laugensuppe, oder?
Ja. Bonesuppe, also diese langgekochte Hühnersuppe, Klassiker. Mhm. Oder wenn wir krank waren oder auch nach Geburten wird das häufig
zum Nachbarn. Ja, und warum wird man so schnell gesund?
Aus der Bonesuppe?
Ja.
Ja, ist eine gute Frage. Also sie wird lange gekocht. Also du hast thermisch eine interessante Geschichte. Und du hast im Knochen viele Substanzen drin, die, wenn die ausgekocht werden, das sind aufbauende Substanzen, also auch für Gewebe, Knochen und so weiter. Und Dinge, die du sonst in der Ernährung nicht so ohne weiteres kriegst. Ja.
Und wie der pH-Wert?
Ja, klar. Also du hast natürlich eine sogenannte Basensuppe, wenn du viel Gemüse drin hast oder viel Wurzelgemüse auch, was natürlich auch Nährstoffe abgibt.
Und das ist alles so logisch, weil jede Krankheit, jede Entzündung oder auch jeder Schmerz auch aus dem sauren Gebiet herauskommt, und jetzt löffel ich eine Basensuppe. Es ist ja logisch, dass man schneller gesund wird, aber dieses Wissen ist, wie gesagt, verloren.
Ja, man gleicht aus. Und wenn wir jetzt zum metabolischen Syndrom gehen und diese Gewebsübersäuerung eigentlich bei jedem der Fall ist und somit der Nährboden für jegliche andere Krankheit gegeben ist, wäre das ein wichtiges Thema.
Und also Stress, besser als jede Quarantäne wäre hier eigentlich mal eine Ernährungsberatung ins Volk, oder?
Ja, also es sterben mehr Leute an Übergewicht als an Mangelernährung. Das ist krass. Also es ist wirklich, und zwar nicht ein bisschen mehr, sondern viel, viel mehr.
Dramatisch, und niemand redet darüber.
Ja, Übergewicht ist schon ein Thema mittlerweile. Wir haben ja auch viele diese Präventionsmaßnahmen, auch von der WHO und so weiter. Jetzt wird das Ampelsystem wahrscheinlich schon eingeführt.
Bei Nahrungsmitteln.
Ja, genau, dass wir einfach auf Zucker hinweisen. Immerhin.
Ja gut, ich habe jetzt gelesen, in der Schweiz, der Zuckerpegel wird ja ein bisschen reduziert, aber ich meine, es ist immer noch von chaotisch auf schlimm.
Ja, also es ist... Das Bewusstsein steigt schon, dass dass Zucker nicht gut ist, wissen die Leute mittlerweile.
Wobei die Zuckerlobby jetzt gar das Gegenteil behaupten würde.
Ja, also das ist wahrscheinlich, also es ist, ich sehe, also ich glaube, Nestlé streift viele Produkte, die sehr viel Zucker haben, auch ab. Also da gibt es schon auch einen Switch, weil es unsympathisch ist, wenn man dieses nun bekannte Thema unterstützt. Aber das Krasse ist, du hast halt trotzdem diese bunt verpackten und bunt verpackte Lebensmittel, die eben zuckerreich sind, und die Werbung, die ganz gezielt, also 70% der Werbung im Fernsehen hast, ist bunt verpackte süße Dinge, die auf Kinder abzielen. Und da müsste man eigentlich ansetzen, weil das geht Werbung unterbewusst rein. Und
bei den Zigaretten haben sie es ja deutlich gemacht, oder?
Ja.
Und wieso macht man es beim Zucker nicht?
Könnte man genauso machen, ja. Zucker kann tödlich sein.
Ist ja wissenschaftlich auch schon gut dokumentiert, oder? Was alles für, sag jetzt mal, chronische Krankheiten daraus entstehen dürften oder werden.
Ja.
Ist ja kein Dürfen, es ist ja Fakt.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt als zwei Dinge interessant für die Industrie, weil es Zucker ist ein Haltbarmachen, oder die Großmutter hat ja auch die Gomfi gemacht, die Marmelade mit dem Zucker haltbar gemacht. Es ist ein Konservierungsmittel und natürlich ein Geschmacksverstärker. Mhm. Und da gab es ja diese Welle von Low Fat. Man dachte, wow, die Leute werden immer fetter, wir müssen das Fett rausnehmen. Und dann hat es eine inverse Korrelation gegeben mit weniger Fett und mehr Übergewicht, weil die Dinge keinen Geschmack mehr hatten ohne das Fett. Mhm. Und das ersetzt werden musste. Und das hat man mit Zucker gemacht.
Ja, und dann war es noch Billigfett, Transfette.
Auch, ja. Genau,
die Fettfette.
So. Die Pflanzenfette, ja. Man hat da wirklich, das geht wirklich zurück auf diese Seven-Country-Study, wo dann davon ausgegangen worden ist, dass die Fette das Problem sind.
Klar, Butter wurde schlecht geredet.
Ja, genau. Ja, wirklich krass eigentlich. Und diese Studie wissenschaftlich nicht tragbar ist, wissen wir heute. Und die ganze Cholesterin... Empfehlung basiert darauf, also auch dann mit den Statinen, die danach kamen und so weiter und so weiter. Das ist wirklich bedenklich.
Aber das hat sich noch heute gehalten. Also einerseits sagen viele heute noch, Butter sei nicht gesund, man müsse die billige Margarine oder Letta oder was da alles gibt kaufen.
Ja.
Und jetzt hast du gerade noch das Cholesterin reingebracht. Ja. Inwiefern ist dieses Wissen, was du jetzt gerade ansprichst, eigentlich schon etabliert in der Medizin?
Ich bin mir nicht sicher, ob also gewisse Ärzte warnen immer noch vor zu viel Cholesterin über die Nahrung. Keine Eier essen bei Hypercholesterinämie. Es müsste eigentlich schon länger passé sein, weil wir wissen, dass nur etwa 20% des Cholesterins über die Nahrung ins System kommt. Schlussendlich 80% der Cholesterinsynthese über die Leber läuft. Und da setzen ja auch die Medikamente an, über die Eigensyntheseblockierung dieser Statine. Und das aber nicht das Thema ist. Also es gab damals schon zu Zeiten, wo diese Sieben-Länder-Studie publiziert worden ist, Ärzte, die sich dafür aussprachen, dass Zucker eigentlich zu dieser Erhöhung der Blutfettwerte führt. Und das sieht man auch. Also man sieht, je mehr raffinierter Zucker, einfacher Zucker gegessen wird, desto höher steigen die Triglyceride und desto ungünstiger wird das Verhältnis von LDL und HDL.
Mhm.
Und es korreliert eben nicht mit dem Fett. Aber die Seven Country Study, damals wurde halt, ja, die wurde publik. Man hat sich gedacht, okay, wenn die, die Arterienverkalkung muss offenbar mit diesem Fettablagerung zu tun haben. Und dass aber im Stoffwechsel eigentlich auch aus Zucker Fett gemacht wird, wenn wir zu viel Zucker essen, ist das eine logische Folgerung vom Körper. Wenn ich Zucker habe, ich nur eine beschränkte Speicherkapazität, nur eine gewisse Menge, die ist nach 24 Stunden aufgebraucht. Und wenn ich diese Zuckerspeicherkapazität erfüllt habe in der Leber und Muskulatur, dann geht es ins Fettspeichern, Langzeitspeicher. Macht auch Sinn, weil du hast Programm, ja, viel mehr Energie, die du speichern kannst. Das Programm 9 Kalorien beim Fett und beim Kohlenhydraten nur 4 Kalorien pro Gramm.
Mhm.
Das heißt, evolutionär macht es Sinn, wenn es Phasen gab, wo Fruchtzucker in Hülle und Fülle da ist, jahreszeitmäßig, so Spätsommer, dass wir viele Früchte gegessen haben und das für den Winter gespeichert wurde in Form von Fett. Total logisch und normal. Nur haben wir jetzt das ganze Jahr Zucker, vor allem Fruchtsäfte, diese Innocent-Smoothies, die eigentlich fast nur aus Fruchtzucker bestehen.
Wir brauchen einfach viel mehr Aufklärung.
Und vermeintlich gesund sind. Oder die Leute denken, sie tun sich was Gutes und sehen dann, wir sehen dann, dass Leberverfettung, auch Gicht, Fruchtzucker und Gicht. Also das metabolische Syndrom ist häufig auch begleitet von Gicht. Ja, viele Leute mit diesem Bauchfett haben diese Gichtproblematik und da spielt Fruchtzucker eine riesengroße Rolle.
Wenn so Menschen jetzt zu dir kommen, eben mit diesen Syndromen, kriegst du das eigentlich in den meisten Fällen wieder hin, wenn der Mensch bereit ist, auch was zu tun?
Also es ist, Übergewichtsklienten, sage ich, ist eine anspruchsvolle Gruppe, weil wir eben diese Suchtgeschichte haben. Also man muss wirklich diese Empathie entwickeln, weil das ist nicht eine Willensschwäche dieser Leute. Die haben wirklich eine andere Reaktion auf Zucker im Hirn und sie haben eine andere Darmflora, die sie halt auch fremdsteuern.
Ja.
Also ich erkläre das den Leuten auch. Hey, du bist nicht willensschwach, sondern wir müssen jetzt einfach schauen, dass dein Bauch, dass wir den wieder umprogrammieren, deinen Stoffwechsel umprogrammieren und vielleicht auch sogar einen Zuckerentzug durchmachen und dich dabei begleite und parallel aber alles dazugeben, was eben schützend ist. Das heißt, ich arbeite auch mit orthomolekularmedizinischen Substanzen, das heißt gezielt mit Vitaminen, auch mit Mineralien, auch sekundäre Pflanzenstoffe, Heilpilze, die eigentlich das System so unterstützen, dass die Insulinsensitivität schneller besser wird und die Leute dann effizienter und auch nachhaltig Gewicht verlieren können. Und das ist also etwas, was heilbar ist. Man muss sich das mal vorstellen, das sind 80% der Gesundheitskosten entstehen durch nicht übertragbare Krankheiten, also nicht Viren und Infekte und was weiß ich, sondern eben diese metabolischen Geschichten, die still überall laufen und sie sterben dann an einem Herzinfarkt oder an irgendwann vielleicht auch an Diabetes oder Gliedmaßen, was weiß ich, für Geschichten. Aber das sind, das ist ein riesen Kostenpunkt. Also das hat sich auch in den letzten 25 Jahren hat sich der Kostenpunkt verdoppelt von, ich glaube, 4 Milliarden Ausgaben in der Schweiz auf 8 Milliarden, weil es eben ein Syndrom ist. Also es sind wirklich die Kosten auch durch Erwerbsausfall, durch Medikamente. Diabetes ist eine teure Krankheit mit der Medikation, Statine, was auch immer. Also die ganzen, das ganze Brimborium rundherum um dieses Syndrom ist sehr, sehr teuer. Dann kommt Physiotherapie dazu, weil die Leute Gelenkprobleme kriegen und. Und das wäre alles vermeidbar. Also wirklich etwas Vermeidbares. Wir sind nicht Opfer davon, sondern es ist einfach eine Geschichte, in die wir reingeschlittert sind.
Wieso ist der Staat nicht dafür verantwortlich, uns hier zu erziehen? Weil sie macht es ja auch im kleinen Rahmen. Jetzt mit diesem Virus, der da uns alle 3 Monate in Quarantäne führte und so. Da frage ich mich, warum wird nicht hier angesetzt? Wir reden hier von einer ganz anderen Zahl von gefährdeten Menschen, die tagtäglich sich dieser Gefahr aussetzen und sie wissen nicht, was sie tun.
Ja, und es sind ja auch genau die, die häufig negative Verläufe von so einer Infektion haben, oder weil sie immunologisch defizitär laufen und Mikronährstoffmängel haben. Ja, ich würde mich schon lange für anstatt eine Impfung würde ich eine Vitamin-D-Pflicht einführen zum Beispiel, dass die Leute beim Hausarzt einfach standardmäßig mal den Vitamin-D-Spiegel testen. Weil wir wissen zum Beispiel auch, je fühliger der Mensch ist, je mehr Fettdepot, desto höher ist der Bedarf an Vitamin D, weil das im Fett löslich ist und im Fett verschwindet. Das heißt, der Bedarf, je dicker, desto höher. Also das heißt, die Empfehlungen müssen da auch entsprechend angepasst werden. Und da ist, ja, Ernährungsaufklärung wird gemacht. Vielleicht, ja, könnte man da schon auch vom Staat her noch ein bisschen mehr machen. Ja.
Wenn ich mich in diesem Thema jetzt gerade wohlfühle und sage, ja, eigentlich spricht sie mir aus der Seele und ich brauche jemanden, der mich mal begleiten würde, um aus diesem Syndrom rauszukommen und mir was Gutes zutun, was könntest du ihm da empfehlen? An wen soll er sich da wenden?
Ja, es gibt natürlich Leute, die sich auf genau dieses Klientel spezialisiert haben. Ich würde wirklich empfehlen, auch zu jemandem zu gehen, der sich mit dem Stoffwechsel vertieft auseinandergesetzt hat, weil es, wie gesagt, ein Stoffwechsel, Metabolismus, ein Stoffwechselthema ist und nicht nur zu viel gegessen, zu wenig bewegt. Es ist zu einseitig, die klassische Betrachtung von Übergewicht, dass es ein kalorisches Problem ist, ist schon lange vorbei. Also es gibt Leute, die essen sehr wenig und trotzdem nehmen sie zu. Also wir müssen den Stoffwechsel regulieren.
Aber viele schauen nur noch auf Kalorien, obwohl das eigentlich so...
Ja, das macht Stress, oder? Auf Kalorien zu schauen, ist man wieder im Stress und es geht nicht voran und ich esse doch so wenig. Und interessant ist, es gibt Leute, die je weniger sie essen, je mehr in den Sparmodus gehen. Und wenn sie dann wieder essen, umso mehr zunehmen, hast du den Jojo-Effekt. Also man muss wirklich gewisse Schalter im Stoffwechsel tätigen und Defizite ausgleichen. Da spreche ich von Magnesium, da spreche ich von B-Vitaminen, da kann L-Carnitin hilfreich sein. Man hat Studien gesehen mit Grünteeextrakt, wo die Leute abgenommen haben, was parallel gleich auch noch entzündungshemmend ist. Also ich versuche, den Menschen so zu erfassen und herauszufinden, wo sind Defizite. Und wie können wir das auch mit dem Essrhythmus so polen, eben mit diesem Teilfasten, intermittierendem Fasten, kombiniert mit der richtigen, mit den richtigen Mahlzeiten, dass sie wirklich satt werden. Also bei mir hungert niemand.
Also eine gute Ernährungsberatung ist halt viel, viel mehr als ein Wochenendseminar an Ausbildung, sondern es ist wirklich eine große Wissenschaft. Und du hast ja auch eine Bachelorarbeit noch gemacht und heute habe ich dich kennengelernt. Einerseits als versierte Fachfrau und andererseits sehe ich dich beim Kongressen, wo du vor Ärzten sprichst und Aufklärungsarbeit machst. Also man muss schon schauen, auf wen trifft man, um wirklich so gut abgeholt werden zu dürfen. Gibt es da irgendwie eine Ausbildungsstufe, wo man sich googeln kann, sagen, ich suche eine Ernährungsberatung, aber die muss eigentlich das können, was du jetzt hier gerade reflektierst.
Also ich selbst habe den schulmedizinischen Weg als Erstweg gewählt mit der Bachelorausbildung an der Berner Fachhochschule. Ich arbeite heute aber integrativ, das heißt vieles von dem, was ich jetzt heute erzählt habe, geht über das Studium natürlich hinaus. Also Ernährungsfachpersonen, die sich nach dem Studium immer weiter vertiefen, das sind interessante Geschichten und ich denke, alles, was integrativ ist, also wenn Mikronährstoffe berücksichtigt werden, wenn sich da jemand spezialisiert hat neben der Ernährung, ist das sehr wertvoll. Mhm. Und ich kann nicht sagen, also der Beruf Ernährungsberaterin ist nicht geschützt. Also es kann sich jeder Ernährungsberater nennen, der irgendwie, oder Ernährungscoach, der da in der Clubschule vielleicht einen Kurs gemacht hat. Aber die Tiefe, also es gibt Leute für gewisse Fragen, wo das reicht, aber wenn das wirklich eine komplexe Entgleisung vom Stoffwechsel ist, dann muss man über biochemische Zusammenhänge sprechen. Und da spielt die Orthomolekularmedizin natürlich eine große Rolle. Mhm. Und da gibt es mittlerweile auch Ernährungsfachpersonen, die sich da weitergebildet haben. Mhm. Und ich arbeite im Institut für integrative Naturheilkunde. Also wir verbinden aktiv die Medizin mit der Naturheilkunde. Ich doziere da auch im Bereich Ernährung. Also ich bilde die Leute da mit aus. Und wir bieten auch einen Kurs an, die individualisierte Ernährungstherapie, wo wir genau das, was wir heute besprochen haben, also die Verbindung machen, von Naturheilkunde und biochemischem Wissen und personalisierter Ernährung. Und da können sich Leute, die so eine Basisausbildung haben, anmelden und dann sich auch gezielt vertiefen. Ja.
Danke. Sendezeit ist durch, aber eine Frage habe ich noch ganz kurz. Und zwar einer der beeindruckendsten Ärzte, die ich kenne in der Schweiz, von der Paramed in Zug, der Simon Feldhaus. Über ihn habe ich dich ja beim Kongress kennengelernt. Ist er einer derjenigen, der die Patienten noch zuschiebt, wenn was Wichtiges ist?
Ich habe zum Teil Patienten von ihm, ja, auch. Aber es gibt auch noch andere orthomolekular ausgerichtete Ärzte, auch in Zürich. Mhm. Ich bin in Zürich stationiert und da gibt es mittlerweile viele Ärzte, die eben auch solche Kongresse gehen, wie die von der SSAMP. Daher findet sich halt diese Qualität wieder. Und ich freue mich, wie viele Ärzte sich auf dem Gebiet weiterbilden und den Simon Feldhaus, der halt auch diese Verbindung sucht von der Naturheilkunde und der Medizin und das eben sehr gut auch die Umweltmedizin integriert. Ja. Und da bin ich immer dankbar und ich lerne natürlich auch. Also ich lerne von diesen Ärzten und ich tausche mich da auch sehr gerne aus. Und deshalb ist das wirklich bereichernd.
Danke, das war's für heute. Herzlichen Dank, liebe Laura.
Danke dir.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht macht es Ihnen auch so viel Spaß wie mir, mit einem jungen Menschen, der so kompetent ist und so viel weiß, über den Bereich Ernährung sprechen zu dürfen. Wenn es Ihnen gleich geht, Sie wissen, Laura Koch, wo man sie findet, irgendwo in der Schweiz, googeln Sie finden sie ganz bestimmt. Sie hat auch ein Ernährungsbuch geschrieben mit über 70 superschönen Rezepten, gell? Die gesundheitsförderlich sind auf Blutgruppe
A und Null.
Das ist unglaublich. Wir haben noch viele Themen zu besprechen. So, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.